Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten diese Woche am Mittwoch. Wenn ihr Fragen stellen wollt, dann macht ihr das am besten im Calcio Berlin Community Tab hier auf YouTube. Ja, dieses Video wäre normalerweise am Dienstag gekommen, zumindest war das mal der Plan. Aber wir waren am Montag beim Baller League Draft, sind dafür nach Köln gefahren. Krügi liegt außerdem komplett flach, deshalb müssten wir unsere Kapazitäten da ein wenig aufteilen. Und dieses Video kommt deshalb erst am Mittwoch. Und auch zum nächsten Punkt, Elephant in the Room. Ja, ich habe kein Stuttgart-Trikot an. Ich entschuldige mich, ich verspreche, es kommt noch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte keinerlei Bock, mich darum zu kümmern. Ich hätte von dem Typen das Stuttgart-Trikot annehmen sollen, der es mir auf Tour in Hamburg gegeben hat. Ich dachte, nee, ich finde schon irgendwie bei irgendeinem Anbieter ein günstiges Trikot. Aber es war einfach etwas viel zu tun. Liebe Stuttgart-Fans, ihr müsst damit leben. Ihr könnt es gar nicht ändern. Es wird kommen. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr wollt. Heute ist es nicht. Und jetzt gehen wir rein in eure Fragen. Und die erste kommt von Florian Meissner und ist, ja, noch mit vollem EM-Fokus. Und ich glaube, das ist auch absolut in Ordnung. Ich denke, in dieser Woche wickeln wir die Europameisterschaft 2024 endgültig ab. Und die Frage von Florian Meissner lautet wie folgt. Gute Nico, jetzt ist die EM leider schon wieder vorbei. Es ist Zeit für ein paar Awards. Wer würde deine Stimme bekommen? An dieser Stelle, bei manchen Fragen nehme ich Teile raus, wenn ich das Gefühl habe, das würde einfach zu viel Raum einnehmen. So ist es auch hier passiert. Zum Beispiel habe ich die Elf des Turniers nicht gekrönt. Das haben 1 Million andere Leute schon gemacht. Kann man sich gut inspirieren von lassen. Aber die Awards wollte ich trotzdem sehr gerne verteilen. Und das machen wir jetzt. Der Spieler des Turniers. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Rodri zum Spieler des Turniers gewählt wurde. Denn er ist einfach der Dreh- und Angelpunkt der Spanier. Und neben den beiden Flügelspielern wahrscheinlich der wichtigste Mann auf dem Feld. Aber für mich der wichtigste Mann in diesem Turnier war Dani Olmo. Ich gebe Dani Olmo den Zuschlag. Siegtreffer gegen Deutschland, hat getroffen gegen Frankreich, war in allen K.O.-Spielen entscheidender Faktor. Und das Ganze ist ja überhaupt nur passiert, weil Toni Kroos Petri da so umgetreten hat. Und für mich ist er ein absoluter X-Faktor-Spieler in diesem Turnier gewesen. Und ich muss wirklich sagen, meine Perspektive auf Dani Olmo hat sich noch mal ein bisschen verändert. Wir wussten alle, dass er ein krasser Baller ist. Aber ich bin echt an einem Punkt, wo ich mich frage, wenn dieser Junge einfach mal fit bleiben würde und 2, 3, 4 Saisons richtig sauber in Serie spielt, ich frage mich, wie viele bessere Spieler es dann gibt, die ja in Europa zumindest mal rumlaufen. Deshalb Dani Olmo, mein Spieler des Turniers. Youngster des Turniers, Nico Williams oder Lamine Yamal. Das sind die einzigen Antworten, die man akzeptieren kann. Ich denke, man kann es Nico geben, weil er den Treffer im Finale erzielt hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite hat Lamine Yamal den vorbereitet. Da könnt ihr euch quasi für einen entscheiden. Für mich persönlich ist es Lamine Yamal, weil ich einfach finde, in dem Alter ist es vollkommen absurd, das zu machen, was der da so macht. Torhüter des Turniers. Ja, ich weiß, wir denken alle an den georgischen Keeper und er war auch toll. Aber ich glaube, ich komme nicht an Diogo Costa vorbei, weil 3 Elfmeter zu halten von 3 in einem Elfmeterschießen, das ist halt so stone cold und historisch bei Europameisterschaften, dass ich glaube, er ist der Mann, den man hier erwähnen sollte. Übrigens, Jan Oblak hat auch ein herausragendes Turnier gespielt, aber für mich ist Diogo Costa der Mann, der den Zuschlag bekommt. Weiter geht's mit dem Shooting Star des Turniers. Ein Spieler, der vorher nicht unbedingt auf dem Radar war, aber die Bühne für sich am besten genutzt hat. Muss sich so ein bisschen, man könnte natürlich Mikko Tarze zum Beispiel sagen oder wen auch immer, aber ich habe mich auch hier für einen der Sieger entschieden, und zwar für Fabian Ruiz. Und natürlich ist Fabian Ruiz mit, ich glaube, 28 seit Jahren auf der großen europäischen Bühne unterwegs. War bei Napoli, bei PSG, aber das sind eben auch doch nicht die ganz großen Spotlight-Clubs. Napoli schon mal gar nicht. Ist ein Riesenclub, darum geht's nicht, aber ist einfach keiner der Vereine, an die man sofort denkt, wenn man an die 10 größten Clubs der Welt denkt. Und bei PSG ist halt so ein bisschen, du stehst halt immer im Schatten dieser Superstars. Jetzt sind die alle weg. Mal gucken, ob sich da was ändert, aber da ist einfach wenig Luft zum Atmen. Und ich fand, Fabian Ruiz hat ein absolut unglaubliches Turnier gespielt. Also nochmal, ich bin vermutlich selbst schuld, dass ich Fabian Ruiz nicht genug beobachtet habe vorher. Aber für mich war er, also ich würde sagen, einer der Top 5 Spieler dieses Turniers. Ich fand Fabian Ruiz unglaublich krass und für mich ist er der Shootingstar im schlanken Alter von 28. Liegt wahrscheinlich eher an mir als an ihm, aber ich fand einfach, dass er sich mit diesem Turnier ganz offiziell angemeldet hat in, ey, ich bin ein Weltklasse-Mittelfeldspieler und da gibt es auch keine Diskussionen. Das beste Spiel des Turniers wäre für mich Türkei gegen Georgien oder das Deutschland-Spanien-Viertelfinale. Ich nehme das Deutschland-Spanien-Spiel, weil ich einfach emotional so unglaublich mitgefiebert habe mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie lange nicht mehr. Es hat mir große Freude bereitet. Der Heartbreak hinten raus hat mich stark an 2006 erinnert. Aber ich glaube, dieses Spiel, an das wird man sich lange erinnern, wie man sich eben an dieses Spiel 2006 gegen Italien auch erinnert. Und deshalb war es für mich das beste Spiel, auch wenn der Ausgang aus deutscher Sicht natürlich nicht ganz so schön war. Der beste deutsche Spieler des Turniers. Ich glaube, die richtige Antwort wäre Jamal Musiala. Wie sage ich schon bei ihm? Jamal wegen Lamin. Jamal Musiala. Aber ich nehme Joshua Kimmich. Joshua Kimmich hat mit Sicherheit Ecken und Kanten. Man kann sich an ihm stoßen. Wir haben uns alle an ihm gestoßen in der Vergangenheit. Aber man muss auch mal festhalten, dass der hier auf einer Position, auf der er nicht zu Hause ist, auf der RV-Position, ein brillantes Turnier gespielt hat. Für mich gegen Spanien vielleicht der beste Deutsche war, seine Defensivaufgaben wirklich gut gelöst hat. Da hat er ein paar Wackler drin, das verstehe ich schon. Aber mit dem Ball war er ein ganz, ganz wichtiger Mann für die deutsche Nationalmannschaft und hat ja auch das Tor gegen Spanien mit seinem Kopfball vorbereitet. Ich finde, er lebt die Mentalität vor, die Nagelsmann von dieser Mannschaft sehen will. Und für mich war Joshua Kimmich einer der Gewinner dieses Turniers. Aber man kann hier Toni Kroos sagen oder man könnte eben auch wirklich mit Fug und Recht Musiala nennen, der ja nun auch Topscorer der Nationalmannschaft in diesem Turnier wurde. Weiter geht es mit dem besten Moment oder der besten Szene. Die ist für mich außerhalb des Platzes, muss ich wirklich sagen. Ich finde, man hat hier wieder gemerkt, wie geil einfach ein Turnier ist in einem Land, wo verschiedene Faktoren zusammenkommen und ein Land, in dem man von A nach B kommt an einem Tag. So, das ist schon mal cool einfach, ne? Wenn du von Norden nach Süden mit einem Zug an einem Tag fahren kannst, grenzt das die Reisen ein bisschen ein und macht alles deutlich erträglicher. Es gibt einfach eine gute Infrastruktur um die Stadien herum in Deutschland. Und ich fand, es hat sich angefühlt wie ein riesen Fußballfest. Deshalb sage ich dasselbe wie bei unserem Best-of. Für mich ist es ein türkischer Autokorso. Für mich ist es André Schura, ich hoffe, der Name ist richtig, wenn er Saxophon spielt. Für mich sind es die Niederländer mit nach links, nach rechts. Für mich ist es die Tartan Army. Irgendein Moment von neben dem Feld. Ich fand, es war ein tolles Turnier neben dem Rasen und hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Schönstes Tor des Turniers für mich, Lamine Yamal gegen Frankreich. Ist einfach so. Man könnte hier ganz klar auch das Jude Bellingham-Tor nehmen. Den Fallrückzieher, wie ist jetzt der Turm wieder angegangen? Bin ich bekloppt im Kopf oder was? Und man muss ja fast sagen, für Jude Bellingham ist es ja fast gut, dass die Engländer diesen Titel nicht gewonnen haben, weil dann hätte er Fußball durchgespielt gehabt. Mit diesem Tor, mit dann dem folgenden Ballon d'Or, Champions League, La Liga gewonnen, Thema wäre durch, Karriereende mit 21. Aber ich nehme das Tor von Lamine Yamal. Es war einfach ein solcher Türauftreter-Moment und auf die große Bühne rauslaufen. Da kann man nur applaudieren, das fand ich sehr beeindruckend. Die größte Enttäuschung des Turniers. Wir hatten ja über England schon geredet, wir haben über die Franzosen geredet, wir haben über Cristiano geredet. Für mich ist es Kylian Mbappé, glaube ich. Weil klar verletzt, vielleicht nicht ganz fair, vielleicht war er deutlich mehr eingeschränkt, als wir das wissen. Aber ich hatte einfach auch nach den WMs natürlich gedacht, das wird ein Riesenturnier von Kylian Mbappé. Danach geht er zu Madrid. Das ist ja wirklich alles angerichtet für ein absolutes Superstar-Turnier. Und deshalb wähle ich hier Kylian Mbappé. Und ja, wie enttäuscht man da sein muss, wenn man trotzdem ins Halbfinale kommt, das kann man selbst entscheiden. Und der unschönste Moment des Turniers, das ist die letzte Kategorie. Und das ist für mich der ausartende Wolfsgruß gewesen. Wir haben, glaube ich, als Kind hoffentlich alle die Welle gelesen oder gesehen. Und ich fand die Parallelen, die man da gesehen hat, ziemlich gruselig. Und es ist bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich muss da meine Worte weise wählen. Aber das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und da gibt es deutlich klügere Leute, die sich dazu deutlich besser äußern können als ich und das auch schon getan haben. Das hat schlicht und ergreifend keinen Platz bei einer EM und auch sonst nicht. Die nächste Frage kommt von Samuel P. Hi Nico, wie denkst du über den Fußball nach der EM 2024? Die Champions League verändert sich, die EM wird aufgestockt, zudem bahnt sich die Riesen-Club-WM an. Hinzu kommt, dass das nächste Turnier, welches nur in einem Land stattfinden wird, die WM in Saudi-Arabien 2034 sein wird. Kannst du dir vorstellen, dass nun nach diesem Turnier der Fußball seine Attraktivität verliert und übersättigt wird? Liebe Grüße aus der Schweiz. Der Fußball ist übersättigt, der Fußball hat Teile seiner Attraktivität verloren und wir gehen ja nur wieder jetzt back zum Default, was wir die letzten 10 Jahre ja auch schon hatten. Dieses Turnier war die Ausnahme, nicht das, was jetzt kommt. Und ja, wird mit Sicherheit nicht geil, bei der nächsten WM gibt es 104 Spiele. Ich krieg mentalen Muskelkater, wenn ich nur drüber nachdenke. WM in Saudi-Arabien, WM in den USA, die Anschlusszeiten werden schwierig sein für zentraleuropäische Fußballfans. Es ist, wie es ist. Das ist der Fußball, in dem wir jetzt inzwischen leben. Für mich hat sich überhaupt nichts geändert, um die Frage vielleicht kürzer zu beantworten. Für mich ändert sich nichts daran, wie ich über den Fußball denke. Diese EM 2024 war die Ausnahme. Jetzt gehen wir zurück zu dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Das ist meine Wahrnehmung. Ich fand es schön, dieses Turnier zu haben, denn ich finde eben, man hat gesehen, was es ausmachen kann. Und ich bin übrigens der felsenfesten Überzeugung, wenn du eine EM in nur England machst oder in nur Spanien oder in nur Italien oder in nur Polen oder wo auch immer, du eben einige dieser Faktoren mit großer Fußballkultur, gute Reiseanbindung und Offenheit und Akzeptanz für alle Herren Länder hast, dass in allen Ländern ein großartiges Turnier ausgetragen werden kann. Und ich hoffe, das sehen wir auch in Zukunft. Aber es sind eben einige Turniere dabei, wo ja durchaus politische Entscheidungen bei der Vergabe eine Rolle gespielt haben und wo auch die Form der Austragung ja gewöhnungsbedürftig ist. Von daher, ja, ich bin ja relativ ernüchtert, was den Fußball betrifft, glaube ich sowieso. Und habe dieses Turnier jetzt einfach mal genossen und bin jetzt nicht bereit, mir vorauseilend für in 2 Jahren, in 4 Jahren, in 8 Jahren schon Kopf- oder Bauchschmerzen zu machen. Denn das hatten wir jetzt ja schon wirklich lange, lange, lange Zeit. Aaron 8205 fragt, gute Nico, man konnte bei 50 plus 2 über die Saison immer wieder beim Bundesliga-Rückblick raushören, wie gut du Demirovic findest. Denkst du, er ist ein passender Gerassi-Ersatz? Und ist der Wechsel zum VfB jetzt schon der richtige Schritt? Oder hätte ihm eine weitere Saison als FCA-Kapitän gut getan? Teuflische Grüße aus der Barbarossa-Stadt. Bestimmt schon mal gelernt, was die Barbarossa-Stadt ist. Wahrscheinlich Augsburg. Letzter Teil zuerst. Nein, gibt keinen Grund für ihn dazu. Also, natürlich, wenn du Kapitän bei einem Verein bist, gibt es immer einen Grund zu bleiben. Du bist Kapitän dieses Vereins. Du bist einer der wichtigsten Spieler, du bist Identifikationsfigur im Idealfall, gibt immer einen Grund zu bleiben. Gibt es für ihn sportlich einen? 0,0. 0,0. Der Junge gehört in den europäischen Fußball, das ist ja vollkommen offensichtlich, wenn man ihm die letzten Jahre bei der Arbeit zugeschaut hat. Ich glaube, das sagt ja auch jeder Augsburg-Fan, dass der international spielen sollte und das ist halt bei Augsburg in der Form aktuell leider nicht möglich. Und ist ja auch vollkommen klar, dass für den FCA auch ein Risiko darin gelegen hätte, ihn nochmal zu halten. Denn wer weiß denn, ob er auch nur ansatzweise so eine Saison nochmal spielen kann. Ob er sich verletzt. Und wie sieht dann die Ablösesituation in der kommenden Saison aus? Das sind ja alles so Faktoren, die du eben immer mit einrechnen musst. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass Demirovic klar gesagt hat, dass er gerne wechseln würde, um diesen Schritt zu machen, nachdem er sich mit seiner großartigen Leistung in der abgelaufenen Saison eben, ja, ich sag mal, diese Leiter gebaut hat, um den nächsten Schritt zu gehen. Verrückter ist ja eigentlich, wenn man sich überlegt, dass der nächste Schritt, und das ist ja vollkommen klar heute ist, ein Jahr später, der VfB Stuttgart ist. Denn vor einem Jahr weiß ich nicht, ob das so klar und eindeutig gewesen wäre. Aber um zum ersten Teil der Frage zurückzukommen. Also erstmal ja, ich bin Demirovic-Fan schon gewesen, bevor er in die Bundesliga gekommen ist. Ich finde einfach ein geiler, geiler Kicker. Ich habe ja auch mit Niklas damals heiß diskutiert, als der Tausch mit Gregoritsch stattfand, wo wir unterschiedliche Auslegungen hatten, wer diesen Deal gewonnen hat. Ich glaube, am Ende des Tages hat er sich für beide Seiten gelohnt. Und Demirovic ist natürlich kein 1:1 Gerassi-Ersatz. Gerassi hat nochmal, das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, letzte Saison Abschlussqualitäten gezeigt, die nichts anderes sind als absolute Weltklasse. Period. Das ist einfach so. Es war rein, wenn es um die Chancenverwertung ging, von Gerassi eine brillante Saison. Und Es ist auch relativ schwer, die beiden zu vergleichen. Denn Demirovic kommt von dem Verein mit, Moment, Platz 15 in der Ballbesitztabelle zu dem Verein auf Platz 3 in der Ballbesitztabelle. Das heißt, der kommt aus einem ganz anderen System. Und deshalb ist es sehr, sehr schwer, von dem Spieler, der Demirovic in den letzten 2 Jahren geworden ist, irgendwie, ja, ich sag mal, Vergleichswerte da rauszuziehen und die zu benutzen, um dann zu sagen, ob er beim VfB Stuttgart reinpasst, wenn ihr versteht, was ich meine. Er hat eben einen ganz anderen Fußball gespielt. Aber, um es mal ein bisschen runterzubrechen, Guirassy ist der bessere reine Goalgetter, Guirassy ist der bessere Kopfballspieler, Guirassy war in der abgelaufenen Saison, das will ich hier betont wissen, der bessere Kombinationsspieler und er hat irgendwie ein bisschen mehr Flair vorne drin. Demirovic allerdings hat viel mehr Einsatz. Kampf ist eine fiese Sau im besten Sinne und ich glaube, Demirovic fürchtet sich vor keinem Fußballer auf diesem Planeten und ich glaube auch, dass Demirovic einer von denen ist, der eigentlich immer, wenn er auf dem Rasen steht, denkt, ja, ich bin schon der beste Spieler, der hier rumläuft und das ist eine Einstellung, die ich sehr, sehr gerne mag, die man ihm auch auf dem Feld ansieht. Er trägt die vor sich her. Das macht ihn, glaube ich, auch zu einem guten Kapitän, dass er einfach immer daran glaubt, dass er einer der Besten ist, die hier rumlaufen und so spielt er eben auch Fußball. Er ist weniger der klassische Abschlussspieler als ein Guirassy, hat deutlich mehr Auge für seinen Mitspieler, ist viel mehr in der Lage, auf die Flügel auszuweichen, gerade auf die linke Seite, macht er immer wieder gerne, kann da gefährlich sein durch entweder Hereingaben, aber eben auch durch Cuts und Abschluss nach Dribbling. Auch wenn die Dribbling-Werte von Guirassy in der abgelaufenen Saison in Teilen besser waren, halte ich Demirovic da eigentlich fast für den gefährlicheren Spieler auch. Beides sind natürlich keine Dribbler im herkömmlichen Sinne. Und um es mit einem Punkt zu beantworten, es gibt für mich 0,0 Grund zur Annahme, dass Demirovic bei Stuttgart nicht funktionieren wird. Er hat in der abgelaufenen Saison 2-stellig gescored, hat deutlich mehr Assists gegeben und für mich ist das Spannende eben nur, wie wird es mit Undav funktionieren? Ich könnte mir da eine sehr flüssige Offensive vorstellen, mit Undav, der tief kommt, mit Guirassy, der ausweicht. Mal gucken, ob beim VfB nicht noch ein Offensiver da vorne reinkommt, würde mich auch nicht überraschen und ich glaube, es ist ein Deal, der für alle Seiten in Ordnung ist. Ich glaube auch, dass FCA-Fans vielleicht noch ein bisschen mehr Geld sich erhofft hätten. Aber ja, du hast halt auch nicht die ganz schlagenden Argumente, wenn es keine Klausel gibt. Und wenn der andere Verein in der Champions League spielt, wird halt irgendwann schwierig, da in den Verhandlungen den Spieler zu überzeugen, dass er da die Füße stillhalten soll. Also, Demirovic ist ein besserer Teamspieler, ist besser gegen den Ball, deutlich besser gegen den Ball, ist ein Spieler, der mit mehr über einen Einsatz kommt. Guirassy ist der bessere Finisher. Ich glaube, dass Demirovic auf sich der bessere Passspieler sein wird und dass er beim VfB Stuttgart sehr, sehr gut funktioniert. Und ich freue mich darauf, den Jungen im Brustring zu sehen. Die nächste Frage kommt von, ich sag ja immer, Sabbel. Und die ist sehr, sehr spannend und ich bin viel tiefer reingekippt, als ich mir das vorgenommen hatte. Moin Nico, Brasilien hat eine enttäuschende Copa America gespielt und schon seit 22 Jahren keine WM-Titel mehr geholt. Dazu hat man im Vergleich zu früher weniger absolute Ausnahmespieler. Denkst du, Brasilien wird in den nächsten Jahren wieder zu alter Stärke finden oder was glaubst du ist der Grund für den Downfall? So, 3 Punkte habe ich rausgearbeitet und ich habe dafür, ihr könnt alle eure Gags jetzt schon zünden, einen Bekannten gefragt, der Brasilianer ist und großer Fußballfan, ehemaliger Kollege von OneFootball. Ich werde jetzt sehr, sehr viel drauf gucken müssen, damit ich euch richtig wiedergebe. Punkt 1, Chaos in der Führung. Achtung. Ende 22 läuft der Vertrag von Tite aus. 6 Jahre Trainer bei Brasilien, der letzte, der einen großen Titel gewinnen konnte. Dann übernimmt U20-Coach Ramon Menezes. Intern mit der klaren Ansage, du bist Interimstrainer. Zu dem Zeitpunkt gibt es noch nicht die öffentliche Verkündung, dass Carlo Ancelotti kommen wird. Aber dann, wenige Monate später, gibt es eben die. Und die gibt es ganz offiziell. Der Föderationspräsident Ednaldo Rodriguez sagt, ja, Carlo Ancelotti wird nach der Saison 23-24 Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft und wird sie in den Copa America führen. Wir reden von dem Copa America, der gerade abgeschlossen worden ist. So, kein Vielleicht oder Ähnliches. Rodriguez verkündet in diesem Moment eine Tatsache. So, leider funktioniert Menezes, der Interimstrainer, gar nicht und wird nach miserablen Spielen abgesägt. Dafür holt man dann Fluminense-Coach Fernando Diniz. Der soll vor allem den brasilianischen Stil wieder ein bisschen zurückbringen. Ne? Denn den hat man verloren in den letzten Jahren. Man soll wieder befreiter spielen, Joga Bonito, das 1 gegen 1 suchen. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Funktioniert nicht so richtig gut. Vor allem aber auch, weil der Mann, der ihn unbedingt haben wollte, Ednaldo Rodriguez, in rechtliche Probleme gerät, der Verbandspräsident, und zurücktreten muss. So. Der Typ, der mit Ancelotti die ganze Zeit geredet hat, tritt zurück. Und Ancelotti sagt, ich verlängere bei Real. Dann komme ich nicht. Ja, blöd gelaufen. Jetzt kommt's richtig dicke. Die brasilianische Nationalmannschaft stürzt immer weiter in seine Krise rein und holt Ednaldo Rodriguez dann zurück als Verbandspräsident, und dessen erste Amtshandlung ist es, den von ihm installierten Trainer direkt zu feuern. Direkt zu feuern, ja. Daraufhin übernimmt der heutige Trainer Dorival die Mannschaft, und in den letzten Jahren stehen wir dann bei 0 Konstanz, 4 Trainern, einem Präsident, der geht und wiederkommt, und einer Mannschaft, die überhaupt keine Ahnung hat, wie man Fußball spielen will. Chaos auf der Führungsebene, 0 Konstanz. Was sehen wir im europäischen Fußball zum Beispiel bei den großen Nationen? Auf den Trainerbänken. Konstanz wie nie zuvor. Ja, Southgate ist gerade zurückgetreten. War 8 Jahre Trainer. Deschamps ist seit 1000 Jahren Trainer. Jogi Löw war lange Trainer. Fuente ist inzwischen auch schon ein bisschen länger Trainer und hat vorher in Brasilien im Nachwuchs gearbeitet. Das ist relativ eindeutig der Weg, den den große erfolgreiche Nationen in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Brasilien versinkt dagegen im Chaos. Punkt 2, europäisches Geld. Man könnte hier Täter-Opfer-Umkehr betreiben und sagen, die Brasilianer verkaufen ihre Seele nach Europa. Aber die Wahrheit ist, ihm bleibt gar nicht viel anderes möglich. Der brasilianische Fußball war immer anders als der europäische. Und eigentlich war der brasilianische Fußball, glaube ich, der mit dem größten Alleinstellungsmerkmal. Du konntest brasilianische Nationalmannschaften erkennen, ohne das Trikot zu sehen, will ich sagen. Unglaubliche Techniker, 1-gegen-1-Duelle, begeisternde Offensive und ein unerschöpflicher Talentpool. Weniger physisch, weniger taktisches Korsett, mehr, eben schon erwähnt, Jogger Bonito. Und genau dieser Stil war für europäische Nationen jahrzehntelang unglaublich schwer zu bespielen, weil man das eben selbst überhaupt nicht hatte in dieser Art und Weise, in diesem Stil. So, was passiert aber nun seit 20 Jahren ungefähr? Vor 20 Jahren gab es eine Regeländerung, die es erleichterte, für Nicht-EU-Ausländer im europäischen Fußball Fuß zu fassen und dorthin zu wechseln. Und seitdem wechseln brasilianische Talente, und nicht nur die Top-Talente, nicht nur 15, es geht laut brasilianischen Verbandsangaben um hunderte Transfers pro Jahr, die in jungen Jahren aus Brasilien nach Europa gehen. Sie kriegen nicht die Spielpraxis, die Generationen vor ihnen, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, in Brasilien gesammelt haben. Sie lernen den brasilianischen Spielstil nicht mehr so kennen, sondern gehen eben mit 16, 17, 18 Jahren nach Europa und kriegen dort das verpasst, was man mit Scholl einst als 9 Systeme rückwärtsfurzen bezeichnet hat. Sie werden europäisiert. Das ist prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Das Problem ist dann aber, dass du eben mehr von deinem eigenen Stil verlierst, immer weniger von dem, was Brasilien eins ausgemacht hat. Aber in der Nationalmannschaft hast du natürlich immer noch best worst of both worlds in diesem Fall. Du hast die Jungs, die lange in Brasilien gespielt haben, die ein anderes Tempo spielen, einen anderen Stil. Und du hast die Jungs, die aus Europa kommen, die inzwischen, wenn sie 28 sind, vielleicht 10 Jahre in Europa gespielt haben, die von ihrer Fußballsozialisierung inzwischen fast eher europäisch sind, weil sie eben in den prägendsten Jahren, in den Einstieg in die Profikarriere, immer in Europa gespielt haben. Und dann hast du eben dieses System, und das hatte übrigens der große Sagaio schon 2014 angemahnt, dass der brasilianische Fußball seine Seele verliert durch den ständigen Wechsel und Wechsel und Wechsel der Talente nach Europa. Und die Vereine können da relativ wenig für. Denn die sind im brasilianischen Fußballsystem auf große Einnahmen angewiesen. Die brauchen die Transfereinnahmen. Es ist für Spieler häufig der einzige Weg, nach Europa zu gehen, um einen schnellen Weg aus häufig eben ärmlichen Verhältnissen zu finden. Und für die Vereine ist es nötig, um möglichst viel Geld einzunehmen. Und dieses Verlieren der brasilianischen Mentalität, das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die Brasilien aktuell hat. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der eben seit 20 Jahren läuft. Und jetzt sehen wir die Resultate. Und die sind ehrlich gesagt ziemlich dramatisch. Und der dritte Punkt ist die Nachwuchsförderung. Brasilien musste sich jahrzehntelang null Sorgen machen über Nachwuchsförderung. Und sie haben sich keine Sorgen gemacht. Die Talente sprossen nur so aus dem Boden. Und das ist ja auch vollkommen verständlich. Ihr müsst drüber nachdenken. Brasilien hat 215 Millionen Einwohner. Jetzt denkt mal nach, wer sind die großen Fußballnationen? Deutschland ist die zweitgrößte nach Einwohnerzahl. Mit 82. Und wir reden hier über Nationen, wo an jeder Ecke, in jeder freien Sekunde Fußball gespielt wird. Was passiert da also in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren? Unendlich viele technisch versierte, brillante Fußballer sprossen raus, kamen aus dem brasilianischen Fußball in die Welt und taten dem europäischen und auch anderen Fußball einfach sehr weh mit ihrer technischen Finesse. Aber was hat der europäische Fußball gemacht in den letzten 20 Jahren? Die Professionalisierung unglaublich vorangetrieben. Man hat im technischen Bereich die Lücke mit Sicherheit nicht geschlossen, aber deutlich kürzer werden lassen. Und in allen anderen Bereichen, Taktik, Physis, you name it, hat man Brasilien überholt. Und dieser Vorteil, den Brasilien durch diese unglaublichen technischen Fähigkeiten hatte, der ist geschrumpft und wurde eben jetzt überholt durch Vorteile, die andere Nationen haben. Und wenn man dann eben keine, und das kommt, ist der nächste Punkt, Brasilien musste sich nie Sorgen machen um den Nachwuchs und hat sich nie Sorgen gemacht. Es gibt in Brasilien keine einheitliche Jugendförderung, wie es sie in Deutschland gibt, wie es sie in England gibt, wie es sie in Spanien gibt, wie es sie in Frankreich gibt. Das hat kleine Vorteile, hat aber vor allem viele, viele Nachteile. Die Vereine sind alle auf sich selbst angewiesen in der Nachwuchsförderung. Es gibt NLZs, es gibt eine Grundidee hier und da. Es gibt aber keine Form der Umsetzung. Und das bedeutet eben, dass wenn man auf 20 Jahre zurückschaut, 22 Jahre, WM-Kader 2002, auf jeder Position, und Torwart können wir drüber streiten, auf jeder anderen Position, haben die Brasilianer in meinen Augen einen Spieler, der Top 5 in der Welt war, vielleicht Top 10. Ja, das konnten sie eben damals durch ihren Vorsprung, den sie einfach hatten, durch ihr unglaubliches Talent, konnten sie damit Turniere gewinnen. Nun ist das alles über die Jahre weniger und weniger geworden. Und wenn man heute auf die brasilianische Nationalmannschaft schaut, würde ich sagen, dass man vielleicht auf anderthalb Positionen Top-5-Spieler hat, maximal. Es ist bei weitem nicht mehr eine solch geballte Qualität. Die Innenverteidigung liegt brach. Thiago Silva ist wahrscheinlich immer noch der beste brasilianische Innenverteidiger. Der Mann ist 39 Jahre alt. Ich glaube, der brasilianische Fußball steckt in der tiefsten Sinnkrise, die er selbst jemals erlebt hat, ehrlich gesagt. Und es tut weh. Und man könnte jetzt auf Argentinien schauen und sagen, ja, für die gelten auch dieselben Faktoren. Warum läuft es denn bei denen? Die Argentinier haben in den U-Nationalmannschaften eine ganz klare Idee, welchen Fußball sie spielen wollen. Wenn du da einmal in den Lehrgang eingeladen wirst, U15, ab dann kriegst du dasselbe vermittelt wie in der U17, U18, U19, U20, U21, U23 Olympiamannschaft und dann bei den Herren. Die Argentinier haben das Problem früher erkannt und haben dafür gesorgt, dass selbst wenn ihre Talente alle nach Europa gehen, sie ihre Identität, ihre Fußballidentität etwas besser bewahren können. Und sie haben Brasilien ja auch überholt, das muss man ganz klar sagen. Argentinien hat Brasilien überholt. Und ja, ich muss wirklich sagen, es hat mich richtig angezündet, dieses Thema heute, als ich darüber gelesen habe, weil ich es einfach schockierend finde. Und es gibt unglaublich viel Korruption im brasilianischen Fußball, es gibt unendlich viele Probleme und natürlich leidet der Fußball unter solchen politischen Ränkespielen. Das ist nun mal einfach so. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erleuchten. Das waren drei Gründe, warum der brasilianische Fußball so abgestürzt ist. Die nächste Frage kommt von Lekra94. Moin! Wie kann es sein, dass Guti so underrated ist? Spricht man von den besten zentralen Mittelfeldspielern der 2000er Jahre, wird er kaum genannt, obwohl er eine unfassbare Spielintelligenz hatte und sogar bei den Galacticos Stammspieler war. Grüße aus der Drachenstadt am Niederrhein. Liebe Grüße. Ich glaube, warum Guti nicht erwähnt wird bei den allerbesten zentralen Mittelfeldspielern der Welt in den 2000er Jahren, ist, weil er nur phasenweise dazugehört hat. Guti an seinen guten Tagen, an seinen Guti-Tagen, war vielleicht der Beste der Welt. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber da ist das erste Problem. Guti war wirklich unglaublich fluky. Ein Spiel gut, ein Spiel scheiße. Eine Saison 8 Scorer, nächste Saison 18 Scorer. Das war der Guti. Und da konnte er nur bedingt was für, denn er spielte sein Leben lang, du musst dir überlegen, der ist Spanier, der aus der eigenen Jugend bei Real kommt. Das ist nicht wie in Deutschland, wo wir uns die Finger lecken, wenn ein eigener Spieler durch die Reihen nach oben kommt, sondern man fragt sich eher, oh, haben wir nicht irgendeinen Superstar, den wir kaufen können, der an dieser Position spielen kann? Wenn du der Spanier aus der eigenen Reihe bist, neben Zidane, neben Figo, neben Ronaldo, neben Beckham, wirst du niemals die Wertschätzung bekommen und die Aufmerksamkeit, die diese Spieler bekommen. Aber zu weit gehört eben auch, dass er auch nicht in derselben Frequenz geliefert hat, wie eben diese Spieler. Und Ein weiteres Problem war mit dem aus der eigenen Jugend und so ein toller Fußballer, superspielintelligent, das hat Lekra 100% richtig zusammengefasst. Ein weiteres Problem war, dass die Trainer ihn rumgeschoben haben wie Sau, damit die Superstars auf ihren Positionen spielen können. Ja? Egal, wer da gerade kam, im Zweifel war Guti der Erste, der seine Position verlassen musste, damit da ein Superstar spielen kann. Ich habe mal nachgeschaut. Ja, die meisten Spiele im zentralen Mittelfeld, 171. 78 als offensiver Mittelfeldspieler, 67 als linker Mittelfeldspieler, 26 als Mittelstürmer und 19 als hängende Spitze, 9 als defensiver Mittelfeldspieler, 8 als rechter Mittelfeldspieler. Warum wird er also nicht als einer der besten Zentralen aller Zeiten genannt? Weil er genauso viele Spiele nicht in der Zentrale gemacht hat, sogar mehr, als er in der Zentrale gemacht hat. Noch dazu kommt, wir reden über eine Zeit, als in Spanien Xavi, Iniesta und Fabregas im Zentrum unterwegs waren. Wo du bei jedem einzelnen Case machen kannst, dass er auf Augenhöhe ist mit Guti. Und ich liebe Guti. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Guti war ein Arschloch. Zumindest sagen das manche Leute über ihn. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe das hier jetzt wirklich nur mal so drastisch gesagt. Guti galt als fiery, temperamentvoll, feurig. Guti hat sich schlicht und ergreifend regelmäßig mit Leuten überworfen. Auch einer der Gründe, warum er nur 13 Länderspiele gemacht hat. Kam nicht so richtig gut an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination der Faktoren, die dazu führt, dass Guti eben nicht dort als einer der Besten aller Zeiten gesehen wird oder einer der Besten seiner Generation. Da fehlen einfach ein paar Sachen. Ne? 13 Länderspiele helfen da dann eben auch nicht. Wenn es ein paar mehr gewesen wären, vielleicht noch ein, zwei Titel mit den Spaniern, dann würde es leichter fallen. Aber so hat das seine Gründe. Rachid mit der Frage. Moin Nico. Wer ist dein Favorit auf dem Ballon d'Or? Vielleicht kannst du ja ein Ranking deiner Favoriten machen. Ich habe ein Ranking gemacht, das machen wir jetzt relativ schnell, okay? Weil, ja, ich weiß, es wird im Oktober vergeben, es ist nicht mehr so lange und die großen Titel sind ja alle entschieden, aber irgendwie Thema Ballon d'Or juckt mich auch nur so halb, muss ich sagen. Ich habe mir große Gedanken gemacht. Also, in meinem Ranking Platz 5 Harry Kane, 51 Tore in 23, 24, wettbewerbübergreifend 14 Assists. Die Stats alleine bringen dich da irgendwo in den Bereich. Null Chance, das Ding zu gewinnen. Null Chance. Hätten die das Finale gewonnen, hätte er da einen Siegtreffer gemacht, wäre das ein ganz anderer Schnack. So, null Chance. Platz 4, Kylian Mbappé. Ich glaube tatsächlich, dass auch er wieder eine Chance hat. Wettbewerbsübergreifend 52 Tore, 20 Assists. Ligue 1 gewonnen, französischen Pokal gewonnen. Aber eben dann auch nicht erfolgreich genug auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene mit dem Verein. Platz 3 für mich, Vinny Junior. Kopa, Katastrophe, zum Sündenbock gemacht, deshalb auch nicht höher. Hätte er den Kopa gewonnen, hätte er gute Chancen gehabt. 26 Tore, wichtig in der Champions League, die haben sie gewonnen. La Liga und Supercup haben sie auch gewonnen. Und jetzt kommen die Kandidaten 1 und 2 und das sind natürlich auch die beiden Top-Favoriten, wobei ich glaube, dass die Nummer entschieden ist. Auf der 2 habe ich, Jude Bellingham, Champions League gewonnen, ne, La Liga gewonnen und Supercopa de España gewonnen. Natürlich dasselbe wie Vinny Junior. Eine tolle, tolle Saison gespielt. Hätten die Engländer diesen Titel gewonnen, wäre, glaube ich, Jude Bellingham einer der absoluten Top-Favoriten gewesen. So ist er für mich die zweite Option und der Gewinner sollte Rodri sein. Premier League gewonnen, die, wir sagen wohl, beste Liga der Welt. Den Club World Cup, der ist mir persönlich scheißegal, aber der ist eben manchen Leuten auch wichtig. Und den UEFA Super Cup gewonnen und die Europameisterschaft gewonnen als bester Spieler der EM. Und damit ist die Nummer für mich auch eigentlich entschieden. Ich glaube, Rodri wird das gewinnen. Außer man sagt halt, Messi kriegt es nochmal. Aus Spaß. Auf Hobbybasis. Weil das ist ja auch immer möglich. So, die letzte, vorletzte Frage. Mal gucken, wie viel wir noch machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon drin sind. Luca Albers. Moin Nico, in dieser EM sind mir viele Spieler mit ihrer Spielerverhaltensweise negativ aufgefallen. Zeitspiel, Theatralik, fehlende Fairness. Gibt es Spieler, die dir im Laufe des Turniers extrem unsympathisch geworden sind? Liebe Grüße aus der Stadt der Kiffelinge. Nein. Nächste Frage. Nein, ich rede kurz drüber. Aber nein. Also kann ich wirklich, meine ich komplett ernst? Nein. Und ich sage euch warum. In meinen Augen zielt diese Frage hier auf zwei Spieler ab. Cristiano Ronaldo und Jude Bellingham. Cristiano Ronaldo. Der Junge, wir haben die Thematik genug besprochen. Er ist 40 Jahre alt oder fast 40 Jahre alt. Er klammert sich an seinen Glory Days fest und er ist nicht mehr dieser Spieler. Das ist nicht cool. Er hält damit die portugiesische Nationalmannschaft definitiv zurück. Das ist kein Geheimnis. Aber ihm daraus den Vorwurf zu machen, dass er nominiert wird und spielt, ist halt auch der falsche Ansatz. Ne? Da kann man dem Trainer mehr Vorwurf machen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass Cristiano Ronaldo mir jetzt unsympathisch geworden ist. Der zweite Name, auf den alle hinaus wollen, ist Jude Bellingham und auch da sage ich nein. Ich sage aber Folgendes. wenn du vor 20 Jahren, und ich sage nicht, dass es gut ist, aber wenn du vor 20 Jahren bei einer Nationalmannschaft, einer Top-Nation, als 21-Jähriger einen Siegtreffer machst und jubelst mit Who Else und danach sagst, ich schreibe die Skripte, garantiere ich euch, dass es danach in der Kabine mal mindestens eine verbale Ohrfeige gegeben hätte. Es überrascht nicht so richtig, dass die Athletic berichtet, dass Jude Bellingham im Camp von England keinerlei Freunde hatte. Dass die Leute eher ein bisschen irritiert davon waren, wie er sich aufgeführt hat. Dass viele Spieler nicht verstanden haben, warum er in diese Führungsriege aufgenommen wurde mit, muss man sich auch überlegen, Harry Kane, Kyle Walker, Declan Rice, Jude Bellingham. Er wurde in diesen Viererzirkel oder einen Dreierzirkel aufgenommen, jetzt ist es eben ein Viererzirkel. Aber auch da sage ich, der Junge ist 21 Jahre alt. Adidas macht eine Kampagne mit dem, wo sie ihm quasi, it's only the weight of a nation, ja, wo sie quasi diese Richtung schon vorgeben. Da ist es in meinen Augen wiederum eher am Trainer, den ein bisschen einzufangen, ein bisschen einzuordnen. Und man muss, glaube ich, da auch Jude Bellingham die Chance geben, erwachsen zu werden, denn er ist eben noch so jung. War er bei dieser EM sympathisch? Nein, überhaupt nicht. Er hat sich brutal unsympathisch verhalten, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er ist mir deswegen jetzt nicht nachhaltig unsympathisch geworden. Und das war ja die Frage. Ich finde, das ist so ein, ganz im Ernst, Mann. Wenn ich mit 21 ein Superstar geworden wäre, was ich für eine Scheiße geredet hätte. Ich wäre wahrscheinlich schlimmer als Jude Bellingham. Ich gucke heute trotzdem drauf, finde das nicht cool, was er macht und sage eben, vor 20 Jahren hätte es gescheppert in der Kabine. Das glaubst du gar nicht. Aber es ist eine andere Zeit und er ist Produkt seiner Zeit, er kann da nichts für. Da ist es an anderen, eher ihn zu schützen und ihm, ja, ich sag mal, den Raum zu geben, erwachsen zu werden, als dass man ihm dafür die Schuld geben sollte. Und die letzte Frage kommt von Marcel K. Grüße aus der Waldstadt. Kannst du ein wenig auf eure Picks bei der Baller League eingehen? Was habt ihr euch bei den Spielern gedacht? Und wo habt ihr euch jeweilig orientiert oder woran? Ja, kann ich machen. Also wir haben ja gestern Baller League Draft gemacht. Und das ist die letzte Frage für jeden, der kein Interesse an der Baller League hat. Der kann gerne abschalten. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Allen anderen auch, aber die bleiben noch dran. Grüße aus der Waldstadt, genau hier. Also, was haben wir uns überlegt? Wir haben im Vorfeld, es war echt geil für uns, dass der Draft-Pool uns am Donnerstag zugeschickt wurde. Freitag waren Krügi und ich krank, Samstag war keine EM und Sonntag war nur das Endspiel. Wir konnten also so richtig, richtig viel Zeit investieren und das haben wir getan. Wir haben von jedem Spieler, außer von denen es das nicht gab, Videomaterial gesehen. Von jedem, von 200 Spielern haben wir uns Videomaterial angeschaut. Und ja, ich kann ein paar Sätze verlieren. Tino Arp, erster Pick. Absoluter Baller. König der Ballrolle. Wirklich, König der Ballrolle. Macht da oben im Norden, was er will in Schleswig-Holstein. Könnt gerne mal auf seinem Insta-Profil vorbeischauen. Heißt Tino Arp. Eine unglaubliche Maschine. Ein Offensiver von der linken Seite. Wir haben, glaube ich, Potenzial fürs Zentrum in ihm gesehen. Ob er das spielt, das wird sich im Laufe der Saison zeigen. Aber wir wussten einfach, dass wenn er verfügbar ist, wir ihn haben wollen, weil er im Combine eben ja durchrasiert ist, wie kein anderer Spieler in meinen Augen. An zwei haben wir Yassin Gnondi geholt. Da hatten wir sehr, sehr gute Informationen, denn er spielt in Weiden mit unserem Ex-Spieler Niklas Valerius. Ist ein dribbelstarker, schneller Offensiver, der aber trotzdem ordentliche Physis mitbringt. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr natürlich, da achten mindestens zwei von drei sehr, sehr gerne drauf. Und Gnondi erfüllte einfach das Gesamtpaket. Und als er noch zu haben war, wussten wir, das brauchen wir für die Offensive. Da können wir richtig Alarm machen neben Yassi Tambo. Dann haben wir einen Drei Abde Karim geholt. Wir wollten einen Mann für die Zentrale holen, der Erfahrung hat, der technisch stark ist, der vielleicht ein Upgrade zur letzten Saison darstellt, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Und bei Abde Karim, der war einer der Kandidaten, wo es kein Videomaterial gab, aber wo wir von Kevin Weggen eine ganz, ganz warme Empfehlung hatten. Und deshalb, als er noch da war an dieser Stelle, wussten wir, der muss es sein. In der vierten Runde haben wir Hagen Blom zurückgeholt. Der war Wildcard-Spieler bei uns in der letzten Saison. In unseren Augen, er hat 3 Sterne von 5 bekommen im Combine. In unseren Augen kriminell underrated. Ein drahtiger, athletischer Spieler, der wirklich von IV bis vorne drin einfach alles spielen kann. Wir freuen uns sehr, dass er wieder dabei ist. Mentalitätsmonster. Berkan Celebi an 4. In der Situation hatten wir eigentlich schon vor, entweder einen großen Stürmer noch zu holen oder einen großen Innenverteidiger. Dann wurde uns ein Spieler weggepickt. Und als Berkan noch da war, als wir dran waren, wussten wir, dass wir ihn haben wollen. Weil Dann haben Niklas und ich, Krüge war ja leider nicht dabei, weil er krank war, Niklas, ich und Coach haben dann da gesessen und haben gesagt, wir machen jetzt Folgendes, einen sogenannten Value Pick. Wir nehmen jetzt den Spieler, der in unseren Augen von allen, die noch da sind, der beste Fußballer ist. Unabhängig von der Position. Und das war für uns in dem Augenblick Berkan Çelebi. Dann haben wir Smajovic geholt in der vorletzten Runde. Ein bulliger Offensivspieler, der uns einfach mit seiner Mentalität sehr, sehr gut gefallen hat im Combine. Der auch, wo wir noch gucken, wo er dann am Ende seine Rolle findet bei uns, ob es vielleicht doch eher zentral ist oder eben vorne drin. Wir werden es erfahren, aber toller Typ, toller Charakter, gute Mentalität und einfach ein Spieler, wo wir auch wussten, dass er bei der Combine richtig überzeugt hat. Den haben wir alle gesehen und haben auch dann dort vor Ort nochmal mit ein paar Leuten geredet, die bei den Combines waren und die haben ihn alle positiv erwähnt. Deshalb wollten wir ihn dabei haben. Und dann hinten raus haben wir Marvin Boacsi zurückgeholt, unseren Innenverteidiger. Wir, alle unsere Feldspieler waren untergekommen, Amir Mahdi, Niklas Valerius und Marvin saß noch da. Wir wussten, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen, einen physisch starken. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ganz im Ernst, warum sollen wir nicht einfach Marvin zurückholen? Das ist ein 10 von 10 Charakter. Jemand, der dieser Mannschaft super gut getan hat in der abgelaufenen Saison. Jemand, der proaktiv unserem Coach gesagt hat, wenn ich weniger spiele, dann spiele ich weniger. Ich freue mich, hier zu sein. Solche Typen brauchst du, solche Typen findest du nicht so einfach. Und da haben wir uns sehr, sehr gefreut, dass wir Marvin zurückholen konnten. Ich sage jetzt auch an alle anderen Tschüss, die noch da geblieben sind. Vielen, vielen Dank für euer Interesse auch an unserem Border League Team. Ich kann euch wirklich sagen, es hat uns schon wieder unglaublich viel Bock gemacht. Es macht einfach sau viel Spaß. Es macht sau viel Spaß und ich freue mich auf die ersten Spiele. Jetzt freue ich mich auf den Feierabend und macht's gut und auf Wiedersehen.